Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Leyla Hatami, die vor einem Jahr in die Kommunalpolitik gegangen ist. Sie ist Abgeordnete der Regionsversammlung Hannover für die SPD. Eine wie sie, Frau, alleinerziehend und aus einer Einwanderungsfamilie, wagt sich eher selten in die Politik. Im Gespräch erzählt Leyla Hatami, was sie antreibt, wie ihre Erfahrungen sind in der sehr männlich geprägten Welt der Kommunalpolitik und wie sie als Kind eines Iraners und einer Deutschen in Hannover und Isernhagen aufgewachsen ist. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Leyla Hatami. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf heute.
Leyla, wie immer waren wir zu Beginn ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Es ist zwar jetzt hier noch ganz schön warm, aber mal gucken. Was ist dein Lieblingsgericht?
Oh, das ist ein persisches Gericht, das heißt Fesenjoon.
Mhm. Was hat es damit auf sich?
Also als ich klein war, mochte ich es gar nicht so gerne, weil es nicht so optisch so attraktiv ist, muss ich zugeben. Es besteht aus einer Granatapfelsoße, die das Ganze sehr dunkel färbt, gemahlenen Walnüssen und Hühnchenfleisch und dazu wird Basmati-Reis serviert. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsgericht inzwischen. Ich habe allerdings auch ein deutsches Lieblingsgericht, das ist Schnitzel mit Pommes, esse ich auch unglaublich gern.
Okay, da würde ich, glaube ich, das Persische bevorzugen, ich persönlich. Wie war der Name nochmal von dem persischen Gericht?
Fesenjoon.
Fesenjoon, okay. Ja, klingt sehr lecker mit Walnuss, mit Walnüssen drin und Granatapfel. Schön. Leyla, was ist dein Lieblingswort aktuell?
Oh, schwierig. Weil es gibt bestimmt so Lieblingswörter, die ich habe in Bezug auf verschiedene Themen. Mhm. Aber Freiheit ist ein sehr geliebtes Wort von mir.
Für dich jetzt gerade so der Zusammenhang aktuell, Freiheit?
Also Freiheit, also ich habe so für mich gelernt, dass Zeit ein ganz wichtiges gut ist. Und ich merke, dass auch umso aktiver ich bin, ehrenamtlich noch neben meiner Berufstätigkeit, wie wichtig Zeit ist. Zeit dann auch für wichtige Menschen zu haben und sich diese Freiheit dann in diesem Sinne auch nehmen zu können. Und auch Freiheit, weil ich unglaublich gerne reise und das auch sehr spontan und ohne festes Ziel vorher.
Okay. Ja, das klingt auch toll. Was ist für dich das Unwort zurzeit?
Unwort, glaube ich, im Moment ist bei mir tatsächlich nicht, weil ich das Wort nicht mag, sondern weil ich natürlich das Gedankengut dahinter nicht mag, sind tatsächlich die Querdenker. Es macht mir so ein bisschen Angst, dass so viele Menschen mit so viel Unmut und teilweise verschlossenen Augen sich Gruppierungen anschließen, die Meinungen haben und die auch versuchen, einfach nur rauszubrüllen und nicht offen sind für einen Austausch und für eine Faktenlage.
Und die anscheinend, wie jetzt gerade so die letzte Zeit auch zeigt, immer wieder ein Thema finden, auf das sie sich draufsetzen. Ne? Erst war es Corona,
dann ist Corona, Ukraine-Krieg. Ja, das ist etwas genau, was mich wirklich beängstigt.
Ja. Leyla, du bist Abgeordnete der Regionsversammlung Hannover für die SPD.
Genau.
Bevor wir über deine politische Arbeit sprechen, würde ich ganz gern mit dir über deine Biografie reden. Du bist Hannoveranerin, in Hannover geboren?
Genau, ich bin in Hannover Stadt geboren, in der List und sind dann relativ zeitig, da war ich noch sehr klein, aufs Land rausgezogen. Damals war es noch viel ländlicher als heute. Wir sind nach Isernhagen gezogen und bin dort aufgewachsen und lebe tatsächlich immer noch dort.
Und dein Vater stammt aus dem Iran?
Genau, mein Vater stammt aus dem Iran. Er ist mit 18, also das war Anfang der 60er Jahre, hier nach Hannover gekommen. Ursprünglich nur, um zu studieren. Also die Großeltern waren der Meinung, die Kinder sollen alle ins Ausland gehen, um ihr Studium zu absolvieren. Das haben sie auch alle artig gemacht. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass keiner der Kinder wieder zurückkehrt ins Land, sondern dass alle sich ja verwurzelt haben, letztendlich dann im Ausland, also USA, Deutschland, Kanada. Das war so nicht geplant, aber ja.
Und deine Familie ist dann ziemlich verteilt.
Genau, und da haben meine Großeltern dann auch sehr drunter gelitten, vor allem als die Enkelkinder dann alle kamen, so dass sie dann beschlossen haben, wenn wir alle sehen wollen, dann müssen wir wohl reisen. Und so haben die eigentlich fast das ganze Jahr mit Reisen verbracht, um ihre Kinder und Enkelkinder immer wieder zu besuchen.
Sprichst du eigentlich Farsi?
Ja, ich spreche leider nicht so gut, wie ich gerne wollen würde. Also man hat versucht, mich hier, wie meine Schwester auch und auch andere Kinder, die hier aufgewachsen sind mit iranischen Wurzeln, auf eine Persisch, also Farsi-Schule zu schicken. Und vor allem das Lesen sollte einem dort beigebracht werden, weil ja die Schrift und die Buchstaben ja eben die arabische Schrift sind und nicht wie hier in Deutschland dann. Das war noch vor meiner Einschulung, also bevor ich überhaupt hier schon lesen und schreiben konnte auf Deutsch. Das hat mir aber nicht so viel gebracht, weil mein Vater war beruflich so viel unterwegs, dass er mit uns Kindern halt einfach nicht ausreichend gesprochen hat. Und meine Mutter hat sich immer sehr bemüht, selbst auf Farsi mit uns zu sprechen, aber sie ist nun mal Deutsche und von daher ist es leider nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ich verstehe vieles, aber...
Ja, okay. Trotzdem, nehme ich mal an, hast du über deinen Vater auch viel von der iranischen Kultur mitbekommen?
Ja. Ja. Absolut. Also vor allem die ersten Jahre, wo ich noch klein war und nur den Kindergarten besucht habe, also noch nicht Schulkind war, da hat definitiv, sag ich mal, die persische Erziehung, persische Küche, Einflüsse ganz klar überwogen. Bewundernswert finde ich das heute auch rückblickend, dass meine Mutter das alles so angenommen hat und versucht hat, eben auch diese Kultur mitzuleben. Also sie hat sich bemüht, die Sprache zu lernen. Sie kann sehr gut persisch kochen. Wenn sie auch immer sagt, nicht so gut wie mein Vater, aber sie kann es tatsächlich sehr gut. Sie musste ja auch konvertieren beziehungsweise nach islamischem Recht auch heiraten. Und ich glaube, das war gerade damals nicht so ein einfacher Schritt. Also ich glaube auch, dass ihren Eltern zu erklären und zu vermitteln war damals nicht einfach für sie.
Was gab es so für Dinge im Alltag, die ihr zu Hause vielleicht dann auch anders gemacht habt? Als vielleicht Kinder aus deiner Schulklasse oder so zu Hause?
Ja, da haben wir einiges anders gemacht und viele Kinder fanden das auch ganz spannend und ganz toll. Also wir haben ja zum Beispiel auf dem Boden gegessen. Also es wird ein Tischtuch ausgebreitet. Das Leben findet hauptsächlich auf dem Fußboden statt. Wir hatten zwar auch einen Esstisch in der Küche mit Stühlen, aber den haben wir eigentlich ganz selten nur genutzt, vielleicht mal zum Frühstücken. Ansonsten wurde immer auf dem Boden gegessen und es wurde auch abends vor allem warm gegessen, nicht wie es in Deutschland üblich war. Mittags und abends gab es dann sozusagen die Brotzeit, sondern abends gab es bei uns dann das opulentere Mahl und warm und mit immer in großen Mengen, weil es könnte ja noch Besuch vorbeikommen. Okay. Also dieses offene Haus, dass man sich nicht anmelden muss, dass jeder herzlich willkommen ist. Und wie gesagt, dieses auf dem Boden essen, was dann immer meine Freundinnen und Freunde dann doch immer sehr amüsiert hat und die fanden das total toll, dass man das darf, was zu Hause ja dann eben nicht so praktiziert worden ist.
Also du hast es als Kind dann so eigentlich als Bereicherung erlebt. So klingt das, also wenn dir das so toll
als Normalität und fand es natürlich auch toll, wenn die anderen Kinder es toll fanden, dass wir so gegessen haben. Auch die Kindergeburtstage haben wir so gefeiert. Also da gab es die Torte dann eben nicht auf dem Tisch, sondern auf dem Fußboden. Und es gab aber auch dadurch mal Probleme, also gerade in der Schulzeit dann, weil ich habe zum Beispiel meine Hausaufgaben auch auf dem Fußboden gemacht und das haben irgendwann die Lehrer dann wohl erfahren und haben gesagt, das geht halt gar nicht. Das Mädchen muss an einem ordentlichen Schreibtisch, der eine gewisse Höhe hat, wo der Stuhl zupasst. Da muss sie sitzen, damit es auch eine ordentliche Schrift entwickelt. Und mir fiel das unglaublich schwer. Also mir fiel das schon schwer, dann Schulstunden in der Schule am Tisch zu sitzen und habe mich dann oft gerne in einem Schneidersitz auf den Stuhl gesetzt. Aber das mache ich heute tatsächlich auch noch im Büro.
Okay. Also ich kann mich erinnern, phasenweise haben meine Kinder nur auf dem Boden Hausaufgaben gemacht, aber da waren die schon ein bisschen älter. Ja. Aber eigentlich ist es ja Privatsache, ne? Wie du zu Hause deine Hausaufgaben machst.
Aber da hieß es, es sei kein gutes Lernumfeld, ne? Wenn man so auf dem Fußboden mittendrin versucht, seine Hausaufgaben zu machen. Fanden die Lehrer nicht so toll, aber für mich war das halt ganz normal. Mhm. Also ich habe es ja nur kennengelernt, wenn ich dann bei anderen zu Besuch war wiederum, die es ganz anders gemacht haben. Mhm. Ja. Ne? Da fand ich es dann wieder spannend, auch andere Gerichte kennenzulernen, weil wir tatsächlich zum Beispiel keine deutsche Küche so wirklich hatten, als ich noch kleiner war. Das kam erst später, als meine Oma mütterlicherseits zu uns dann ins Haus zog und die dann gerne auch mal Kartoffeln essen wollte. Da habe ich dann erst so richtig die deutsche Küche kennengelernt.
Du hast erzählt, also ihr seid nach Isernhagen gezogen, wo du dann, glaube ich, auch eingeschult worden bist. Ist das richtig?
Genau, ich wurde eingeschult dann in Altenbüchen, bin in Kabi, aber aufgewachsen in dem Ortsteil Kabi und bin dort auch in einen Kindergarten gegangen, der evangelisch war. Und ich bin ja selber nicht evangelisch oder konfessionslos, beziehungsweise als Iranerin beziehungsweise Tochter eines Iraners bin ich automatisch ja eigentlich Muslimin. Aber mein Vater war da genauso offen wie meine Mutter, diese Kultur hier in Deutschland auch anzunehmen und zuzulassen, auch bei uns Kindern. Und von daher war das für mich ganz selbstverständlich, dort auch alle Rituale im evangelischen Kindergarten mitzumachen. Und mir war es auch ein ganz besonderes Anliegen, die Maria spielen zu dürfen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also
Wie war das damals dann so vor, weiß ich nicht, als du eingeschult wurdest, vielleicht vor 35 Jahren ungefähr?
Genau.
Gab es da noch andere Kinder in einer Klasse aus Familien mit der Einwanderungsgeschichte oder war das eher nicht so?
Nein, das war damals noch eher unüblich. Also ich weiß, dass ich dann etwas später, einige Jahre später kam ein Junge hinzu, der mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet war. Der lebte dann in einer Flüchtlingsunterkunft bei uns in Isernhagen. Die haben wir dann auch, also ich mit meinen Eltern auch mehrmals besucht und die hatten uns auch öfter besucht. Also da ist dann auch so ein freundschaftliches Verhältnis entstanden, weil man die Sprache ja sehr ähnlich ist und die konnten eben noch nicht die deutsche Sprache und das war dann wahrscheinlich auch so eine Hilfestellung. Aber damals, als ich eingeschult worden bin, war ich tatsächlich die einzige mit einem ausländischen Namen und einem Migrationshintergrund durch meinen Vater und sicherlich auch optisch schon etwas anders als die anderen Kinder, muss man sagen, ja.
Hast du selbst eigentlich das Gefühl gehabt, dass du benachteiligt wirst oder verletzt wirst durch die Bemerkungen von den anderen Kindern?
Also es gab tatsächlich mal komische Situationen, oder beziehungsweise Situationen, die mich verletzt haben.
Ja, vielleicht,
genau. Wort, also mit meinem Nachnamen hat man manchmal versucht, ein bisschen Schabernack zu treiben. Und eigentlich ist er ja für einen ausländisch klingenden Namen noch relativ einfach auszusprechen und gar nicht so ungewöhnlich. Und trotzdem hat man versucht, dann irgendwie Hatami, Salami draus zu machen. Oder wir hatten halt nicht dieses übliche Graubrot, was hier hauptsächlich ja so gegessen wird oder als Schulbrot mitgegeben wird, sondern das war so ein Lavaschbrot, also so sehr dünnes Brot, gebacken mit hellem Mehl. Da hat man mich dann aufgezogen, du hast ja Klopapier mit als Schulbrot. Das waren Dinge, die haben mich tatsächlich sehr verletzt und auch immer wieder die Frage, auch von Lehrern natürlich, ja, dein Name ist anders, wo kommst du denn her? So, also man fühlte sich immer so ein bisschen in Erklärungsnot. Ich habe dann immer wieder gesagt, ja, ich bin hier geboren, meine Mutter ist auch Deutsche, ich bin Deutsche. Also immer wieder das zu erklären, warum jetzt der Name anders klingt oder warum man vielleicht ein anderes Schulbrot mit hat oder manche Dinge einfach anders sind als bei den anderen Kindern.
Das heißt, du musstest dich dann immer so ein bisschen verteidigen.
Hat man das Gefühl, genau. Also dass man es, also manchmal war es sicherlich nur Neugierde von anderen, aber dieses ewige Erklären, das findet man als Kind dann oftmals nicht immer so angenehm.
Ja. vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine Entwicklung oder so ein Reifeprozess oder so ein, ja, was mit der Identität auch zu tun hat, mit der Identitätsbildung als junger Mensch. Gab es dann irgendwann auch mal so einen Moment, wo es vielleicht Klick gemacht hat, wo du selbst dann auch, ja, das so als Bereicherung und als Schatz dann auch bewusst sehen konntest, dass du ja, das ist ja toll, dass du sowohl von der persischen Kultur ganz viel mitbekommst, als auch von der deutschen Kultur.
Ja, heute auf jeden Fall. Mhm. Heute sehe ich das so.
Ja, wie lange hat das gedauert? Oder gab es da so einen Schlüsselerlebnis?
Ich glaube, sich also wirklich so zu identifizieren, was bist du, wo kommst du her, wo sind die Wurzeln, was kriegst du von dem einen mit, was kriegst du von dem anderen mit, das hat lange gedauert. Mhm. Also ich möchte fast sagen, fast über die pubertäre Zeit hinaus sogar. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel bei meinem Sohn dann ganz bewusst auch, weil ich diesen, also ich mag meinen Namen sehr gerne, aber ich wusste, dass der Name wird also immer ein Problem darstellen. Ne? Das habe ich, diese Erfahrung hat meine Mutter schon gemacht, weil sie ja den Namen meines Vaters angenommen hat, zum Beispiel auf der Wohnungssuche. Wenn sie sich mit unserem Nachnamen Hatami gemeldet hat, dann waren die Wohnungen meistens schon weg. So, hat sie sich mit ihrem Mädchennamen Oppermann gemeldet, dann hieß es, ja, natürlich können Sie gerne besichtigen, wann wollen Sie kommen. Also diese Erfahrungen hat auch meine Mutter machen müssen und die habe ich auch einfach aufgrund des Namens oftmals erlebt. Und deshalb habe ich bei meinem Sohn zum Beispiel ganz bewusst entschieden, mein Sohn bekommt einen relativ internationalen Namen, der heißt Paul. Okay. Heißt, man kann es, also auf allen Sprachen gibt es diesen Namen eigentlich, also Paolo, Paul, hier in Deutschland eben Paul und habe gedacht, okay, damit legst du ihm auf jeden Fall keine Steine in den Weg. Ja. Ich fand den Namen auch sehr schön, aber es, ich wollte ihm halt diese Schwierigkeiten ersparen, die ich teilweise mit meinem Namen erlebt habe. Und wie gesagt, ich mag meinen Namen sehr gerne. Ich finde, meine Eltern haben sich da auch was Schönes überlegt mit meinem Vornamen, aber ja, ich glaube, er kann auch zur Schwierigkeit werden.
Konntest du, als du dann kleiner warst und du gesagt hast, also was du vorhin so gesagt hast, dass du auch manchmal verletzt warst durch das, was vielleicht andere Kinder gesagt haben, konntest du da mit deinen Eltern drüber reden? Also haben die dich da ja auffangen können?
Ich weiß gar nicht, ob ich das vor meinen Eltern so thematisiert habe. Also grundsätzlich fand ich es ja schon toll, mit beiden Kulturen aufzuwachsen. Und ich war stolz auf meine persischstämmigen Großeltern wie auch auf meine deutschen Großeltern. Also ich fand das schon toll, beides mitzubekommen und auch beide Kulturen zu leben. Aber dieses doch immer etwas innerlich zerrissen zu sein, was bist du denn mehr und wo gehörst du mehr hin? Das war halt eben, glaube ich, so ein Problem, was ich für mich mit mir selber ausmachen musste oder nur in mir getragen habe und nicht so sehr mit meinen Eltern thematisiert habe.
Welche Rolle spielt so vielleicht auch deine Biografie dafür, dass du entschieden hast, in die Kommunalpolitik zu gehen, dich selbst politisch zu engagieren?
Also bei mir kommen ja mehrere Dinge zusammen. Zum einen bin ich eine Frau, zum anderen alleinerziehend und dann noch als drittes mit einem Migrationshintergrund. Vereint, glaube ich, ziemlich vieles von dem, was leider in der Politik nicht so häufig vertreten ist. Absolut, oder noch leider immer in einer Minderheit.
Und, ich hatte gelesen, also Entschuldigung, nur 9% aller BürgermeisterInnen in Deutschland sind tatsächlich weiblich und die Tendenz ist sinkend.
Ja.
Erschreckend.
Ja, genau. Total erschreckend. Und da geht das Thema Gleichstellung ja leider auch nur sehr schleppend voran, auch wenn viele der Meinung sind, wir hätten schon so Riesensprünge nach vorne gemacht. Also das erlebe ich anders und das belegen auch Zahlen anders. Und ich musste leider relativ lange warten, bis ich politisch aktiv werden konnte, weil es für mich als Alleinerziehende einfach nicht möglich war, Zeit und Erziehung unter einen Hut zu bringen, um mich dort dann eben auch einbringen zu können, aktiv und nicht nur irgendwo stilles Mitglied zu sein. Und jetzt hat mein Sohn eben das Alter, wo er auch mal auf mich verzichten kann und ich meine Abendstunden und so weiter jetzt der Politik widmen kann. Und das war für mich jetzt so der Ansporn. Ich hatte aber auch enorm Glück, weil als ich bei mir im Ortsverein aktiv wurde, hat sich ein Genosse an mich gewendet und mir vorgeschlagen, an dem Programm Frau macht Demokratie teilzunehmen. Und er würde dann gerne mein Mentor sein. Also das ist immer ein Mentee, ein Mentor, die sich finden. Und das Ganze. Das Ganze läuft dann ein Jahr und da möchte man Frauen eben mit motivieren und ja in Richtung Politik, aber auch eben, also es muss nicht ein Mandat daraus erwachsen, aber einfach sich politisch einzubringen und da das Interesse auch für zu wecken. Und da muss ich sagen, das hat mir unglaublich viel gebracht. Da hatte ich halt einfach eine gute Person an meiner Seite, die mich zum richtigen Zeitpunkt angesprochen hat und mich dann durch dieses Programm auch ermutigt hat, ein Mandat zu wagen. Und da habe ich dann eben kandidiert bei mir im Ort, also für den Gemeinderat und auch für die Region hier in Hannover. Und das war ja auch erfolgreich. Und ja, das nutze ich jetzt natürlich, um genau diese Themen auch weiter voranzutreiben. Ja, also noch mehr Frauen, auch Frauen mit Migrationshintergrund zu unterstützen, anzusprechen, proaktiv und sie dafür zu begeistern, dort sich mit einzubringen. Denn ich sage immer, und das ist generell jetzt auch unabhängig vom Thema Frau und Thema Migration, ich möchte eine bunte Vielfalt haben, weil das spiegelt nur dann unsere Gesellschaft wider und nur dann sind wir gleichermaßen vertreten und unsere Meinungen, unsere Bedürfnisse vertreten.
Du bist ja im letzten Herbst bei den Kommunalwahlen gewählt worden, vor etwa einem Jahr. Wie waren deine Erfahrungen seither? Hast du schon auch erlebt, entweder am eigenen Leib oder bei Kolleginnen, wo es hakt, wo es Hürden gibt für Frauen und dann vielleicht noch Menschen mit Einwanderungsgeschichte und alleinerziehend?
Ja, ich glaube Netzwerken, das tun die Männer leider immer noch wesentlich besser als wir Frauen.
Tatsächlich, obwohl ja die Frauen eigentlich also als die absoluten Netzwerkerinnen gelten.
Nee, also das Problem ist dann, wenn wir abends nach Hause gehen, um dann unsere Kinder ins Bett zu bringen, dann gehen die Männer meist noch auf ein Bier irgendwie aus und da werden dann oftmals wichtige Entscheidungen getroffen. Und da fehlen wir dann so. Wir sind zwar ordentlich bei den Sitzungen, bemühen wir uns überall vor Ort und immer dabei zu sein. Aber dann, sobald es außerhalb dieser offiziellen Sitzungen weitergeht, da fehlen wir dann meistens. Und da fehlt uns dann eben dieses Netzwerken, was die Männer besonders gut machen und uns zu verbünden. Und da wird dann oftmals vielleicht auch schon ausgeschachert, du, wenn du mich da unterstützt, unterstütze ich dich dann dort. Und dann schlage ich dich für das und das Amt vor und für den und den Platz. Da können wir uns, glaube ich, echt noch was abgucken bei den Männern. Und ich will damit nicht sagen, dass wir Frauen und auch nicht Leute mit Migrationshintergrund mehr vertreten sein sollen als Männer oder Menschen ohne Migrationshintergrund. Ich sage nur, ich möchte es gleichermaßen. Ja. Also wir wollen nicht mehr als die Hälfte von dem, was sie haben. Ja. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Ein Spiegel der Gesellschaft.
Genau, ein Spiegel der Gesellschaft. Und so sind wir eben gesellschaftlich auch vertreten. Denn wir Frauen machen ja nun mal auch die Hälfte der Gesellschaft aus. Ich glaube sogar etwas mehr.
Richtig, habe ich auch mal gelernt.
Ja. Ne? Und das muss eigentlich so das erklärte Ziel sein, nach meiner Meinung.
Was ist jetzt deine Strategie? Gehst du dann, schließt du dich den Männern an in der Kneipe oder setzt du auf Frauennetzwerke?
Genau. Ich denke, genau. Also ich setze auf Frauennetzwerke, sich gegenseitig zu unterstützen, sich anzusprechen und auch klar zu sagen, was man haben will. Dieses Programm Frauen macht Demokratie, das hat Punkte dazwischen. Und das Wort Macht, auch damit haben wir Frauen oftmals ein Problem. Weil wir Macht als was Negatives deklarieren. Das ist es aber gar nicht. Wenn man Macht innehabt hat und sie verantwortungsvoll einsetzt, dann ist das was Positives. Und das dürfen wir Frauen auch gerne an uns nehmen und das dürfen wir auch gerne uns oder für uns beanspruchen. Und natürlich ist ein anderer Punkt, dass wir auch Strukturen verändern müssen. Das merke ich ja bei mir auch in der eigenen Parteiarbeit. Wir müssen das für die Frauen einfach erstmal auch ermöglichen, an diesen Sitzungen teilzunehmen. Corona hat zumindest den positiven Effekt gehabt, dass wir ja vieles auch digital jetzt gelernt haben abzuhalten. Ja. Das möchte ich auch gerne beibehalten. Natürlich ist politische Diskussion in Präsenz immer besser und lebt anders, als es digital der Fall ist. Aber zumindest das Hybrid anzubieten. Für die, die vielleicht noch ein kleines Kind zu Hause haben und nicht vom Bettchen weg können oder nicht abends dann nochmal aus dem Haus können. Aber sie könnten sich ja durchaus dazuschalten. Das betrifft auch Menschen, die vielleicht irgendwie eine Behinderung haben, die ihnen das sehr erschwert, aus körperlichen Gründen solche Veranstaltungen aufzusuchen. Also von daher bin ich immer dafür, diese Struktur der hybriden Sitzungen und Veranstaltungen beizubehalten. Das ist ein Punkt. Aber da gibt es natürlich etliche noch weiter, die strukturell verbessert werden können, auch Menschen eben mit Migrationshintergrund anzusprechen, sie damit reinzuholen, weil ich glaube, dass sie von alleine nicht kommen. Das ist so wie eben mit den Frauen auch. Man muss manchmal, so wie ich das Glück hatte, jemanden haben, der dann sagt, ich traue dir das zu, mach doch mit, ich unterstütze dich dabei.
Ja. Ich habe dich erlebt auf einer Konferenz des Bündnisses Niedersachsen packt an, wo es eben genau um dieses Thema ging, also bessere Teilhabe für Menschen mit Migrationsgeschichte, beziehungsweise für speziell für Frauen mit Migrationsgeschichte, genau. Woran, also du hast gesagt, es ist gut, wenn man die Menschen nochmal anspricht und gezielt aktiviert. Ja. Welche Hürden müsste man vielleicht noch abbauen oder wo siehst du konkret Handlungsbedarf, um einfach ja den Weg zu ebnen für Frauen mit Migrationsgeschichte, die sich politisch engagieren wollen?
Das, was ich meinte mit diesem konkreten Ansprechen. Also ich muss mich natürlich auch in deren Umfeld irgendwie bewegen, damit ich diesen Menschen auch begegne und sie konkret ansprechen kann. Na, das heißt also auch da wieder Netzwerken zu gucken, wo kann ich denn diesen Frauen irgendwo über den Weg laufen und nicht warten, bis sie sich irgendwann bei mir melden und sagen, Mensch, ich schreibe da jetzt mal eine E-Mail an die Leila oder versuch die mal anzurufen. Da wird nichts passieren. Also ich muss da schon selber aktiv werden, wobei Social Media ja inzwischen auch einiges tut. Und was ganz Schickes habe ich vorhin gesehen, als ich an der Ampel stand. Da hat ein ich nenne jetzt nicht den Namen, ein großes Bauhaus oder ja, wo man diese Art Baumarktartikel kaufen kann, hat eine Werbung, dass sie jetzt viele Anleitungsvideos, also hier bei Do It Yourself und so weiter, auf verschiedenen Sprachen anbieten. Okay. Das fand ich sehr fortschrittlich. Ja, also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, die Sprachbarriere, dass manche sich da nicht trauen. Ja. Ne? Ja, also wie gesagt, da gibt es noch viel zu tun und ich denke, darüber aufzuklären ist eben auch ein wichtiger Aspekt, zu sagen, Mensch, Leute, sprecht die Leute, Frauen doch einfach mal an, aus der Nachbarschaft, aus der Krabbelgruppe, da, wo man ihnen halt eben begegnet und sagt, Mensch, hast du nicht Lust mitzumachen oder einfach mal vorbeizukommen, mal zuzuhören.
Ne? Und du machst das selbst dann sicherlich auch, also in deinem,
immer,
in deinem
Kreis. Immer, sowieso bei allen Frauen und versuchen sie da immer zu stärken und zu pushen.
Und du bist ja auch, wenn du sichtbar bist durch Social Media und so weiter, auch ein Vorbild oder ein Role Model für potenziell, ne? Für andere Frauen.
Ich denke schon. Also deshalb mache ich da ja auch immer keinen Hehl draus, aber ich sage auch, dass es nicht grundsätzlich immer einfach ist. Also ich sage immer nicht, na, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich werde hier auf Händen getragen und die sind alle so froh, mich hier zu haben und das klappt alles super mit Haushalt, Familie, Job und Ehrenamt. Ganz toll. Nein, also da muss man schon ganz ehrlich sein. Also manchmal denke ich mir abends auch, wenn ich da zu Hause sitze, so Gott, was tust du dir da alles gleichzeitig an oder es wird mir alles zu viel oder man hinterfragt sich, bist du jetzt noch eine gute Mutter, bist du eine gute Politikerin, also diese Selbstzweifel habe auch ich zwischendurch, aber da gibt es dann immer wieder Menschen, die einem dann eben reflektieren, das ist toll, was du da machst und toll, dass es dich gibt und das stärkt einen wieder.
Ja, und dann eigentlich auch dieses Engagement gegen den Trend leider, also dass viele Kommunalpolitikerinnen und Politiker eher gerade vielleicht das Handtuch werfen aus Angst vor Anfeindungen und ja, dabei ist ja Kommunalpolitik als Basis unserer Demokratie, wie Steinmeier letztes Jahr gesagt hat, total wichtig. Immer häufiger leider werden Kommunalpolitikerinnen und Politiker eben zur Zielscheibe von wütenden, frustrierten Bürgerinnen und Bürgern. Hast du da selbst auch schon Erfahrungen machen müssen?
Ja, habe ich direkt nach meiner Wahl tatsächlich gehabt. Ja, da hat mich ein sehr unschönes Paket zu Hause erreicht, wo ganz klar war, dass man da irgendwie auf einen islamistischen Hintergrund oder irgendwas, also spekuliert man. Also es hat mir auf jeden Fall, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, es ist ganz so an mir vorbeigegangen, sondern das hat mich schon auch verängstigt oder verunsichert in dem Moment.
Also nicht von rechts, sondern aus islamistischen Kreisen.
Ja, ich nehme es an. Ich habe aber dann die tolle Erfahrung gemacht, dass wir hier tatsächlich super gut aufgestellt sind. Auf jeden Fall für Niedersachsen kann ich das sagen. Der Staatsschutz hat sich an der Stelle gleich eingeschaltet. Ich hatte also gleich Beamte auch bei mir zu Hause, die das sowohl das Paket abgeholt, als auch mich beraten haben, auch in Sicherheitsfragen und so weiter und mir auch Mut gemacht haben, da trotzdem weiter politisch aktiv zu bleiben und mir den Rücken stärken und auch gesagt, dass es einfach traurig ist, dass die Dunkelziffer so unglaublich hoch ist, dass die Kommunalpolitiker, weil es betrifft inzwischen leider auch viele Kommunalpolitiker und nicht mehr nur noch irgendwelche Bundestagsabgeordneten. Und wenn man darüber nicht spricht und oder das nicht meldet vor allem, dann können diese Ermittlungen nicht aufgenommen werden und dann ist auch der Staatsschutz und die Ermittler sind dann eigentlich hilflos, weil sie nicht, also es läuft dann halt ins Leere, beziehungsweise die Zahlen sagen dann was anderes als die Realität.
Ja, ja, absolut. Konnte man ermitteln, woher das Paket kommt, gekommen ist?
Ja, also man konnte den Ort dann, also es war wohl nicht ganz einfach, aber wie gesagt, die waren sehr bemüht und haben mir da auch ganz tolle Hilfeleistungen gestellt. Also ich fühle mich jetzt wesentlich besser als vorher, weil ich weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt dazu auch Flyer extra für Kommunalpolitiker mit den entsprechenden Stellen, an die man sich dann wenden kann. Und die waren wirklich innerhalb, ich weiß nicht, müsste jetzt sagen, 2 Stunden oder so, waren die bei mir vor Ort.
Ja. Also natürlich kein schöner Start, ne, wenn man das gleich so zu Beginn bekommt. Aber gut, wenn du so, ja, gut unterstützt wurdest und ja, ja, weißt, dass es da einfach diesen Schutz auch gibt.
Genau.
Ja. Ja. Politische Teilhabe über Wahlen und Abstimmungen ist ja Teil der Verfassung und dennoch, also das kommunale Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten, die nicht aus der EU kommen, ist ja immer noch nicht Realität in Deutschland. Menschen, die seit Jahren hier leben, Steuern zahlen, arbeiten, dürfen nicht mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird, ob für die neue Kita oder für ein Schwimmbad oder den Bürgersteig. Siehst du eine Chance, dass ich da mittelfristig, kurzfristig wage ich gar nicht zu sagen, etwas ändert? Es bräuchte ja eine Verfassungsänderung.
Genau. Ich hoffe es sehr, aber ich sehe es nicht, dass es in der nächsten Zeit so umsetzbar sein wird oder passieren wird. Ich habe zumindest gerade auf der Regionsebene zumindest, das hat aber leider nicht mit politischer Teilhabe dann zu tun, sondern zumindest erstmal mit den Langzeitgeduldeten hier, um ihnen ein Bleiberecht zu ermöglichen, etwas anschieben können, indem wir jetzt in der Regionsversammlung beschlossen haben, an dem Modellprojekt teilnehmen zu wollen, Wege ins Bleiberecht. Um Menschen, wo es wirklich manchmal an Kleinigkeiten hapert, weil der ursprüngliche Pass nicht vorliegt oder ähnliches, die dann einfach kein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Und deshalb hier nicht, die sind hier verwurzelt schon seit über Jahren. Das ist ihre Heimat, die Region Hannover. Und trotzdem leben sie immer in dieser Ungewissheit, eventuell abgeschoben zu werden und in ein unsicheres Land wieder gehen zu müssen. Und ich freue mich, dass wir da jetzt mit dem Flüchtlingsrat dann in Kooperation nochmal wirklich genauer hingucken können, bessere Hilfestellungen leisten können für diese Personengruppen.
Ja, betrifft ja viele Menschen aus Afghanistan zum Beispiel.
Absolut.
Ja, die auch gar keine, es gibt ja den Staat nicht mehr, wie es ihn früher gab, die haben gar keine Chance, sich Papiere zu besorgen.
Ja. Richtig. Und ich denke, das wäre zumindest schon mal oder ist jetzt so ein erster Schritt, was natürlich noch längst nicht mit politischer Teilhabe zu tun hat, aber zumindest mal überhaupt mit einer Sicherheit für diese Personen, die wirklich jeden Tag, also nie wissen, wie es morgen weitergeht und ob sie dann noch hier sind, in ihrem gewohnten Umfeld, mit ihren Freunden, die sie hier gewonnen haben, Familien, also oftmals hat man das Gefühl, das kommt erst dann, wir brauchen jetzt tatsächlich Facharbeiter, uns fehlen hier Arbeitskräfte, dann müssen wir mal gucken. Aber dass diese Personen unabhängig davon auch einfach Sicherheit brauchen und hier zu unsere Bürgerinnen und Bürger zählen, das finde ich, geht dann dabei oftmals einfach unter.
Ja. Du bist Juristin und hauptberuflich als Berufsbetreuerin tätig.
Ja, ich habe Jura studiert, bin keine Volljuristin, habe hier in Hannover studiert und hatte aber vorher Ausbildung im Bereich der Pflege und auch Kindergarten. Also ich bin so ein bisschen hin und her gewandert, erst aus dem sozialen Bereich, dann in die Rechtswissenschaften und habe dann gemerkt, Mensch, also eigentlich beides so kombiniert, als ich meine Wahlstation dann beim Betreuungsgericht hatte, das wär's. Und ich hatte vorher schon ehrenamtlich als Betreuerin gearbeitet und dann kam die Betreuungsbehörde auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, hauptberuflich als Betreuerin tätig zu sein und habe mich dann selbstständig gemacht 2014. Und ja, es ist, glaube ich, mehr Berufung als Beruf. Muss es, glaube ich, auch bei diesem Job so ein bisschen so sein. Und habe, ja, da jetzt nicht nur meine Leidenschaft drin gefunden, sondern das ist halt so, ja, ganz fester Lebensbestandteil halt einfach wirklich, ne? Dass ich für andere Menschen da bin, mich mit ihren Nöten und Sorgen beschäftige in meinem Alltag.
Menschen, die vor 30, 40 Jahren vielleicht nach Deutschland gekommen sind, sind ja jetzt in einem Alter, wo sie möglicherweise eben auch Betreuung benötigen. Stellst du das fest, so in deinem Klientinnenkreis, dass da zunehmend auch eben Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind?
Ja. Absolut. Ich merke das dann, wenn die Betreuungsbehörde auch Aufrufe macht und sagt, wir brauchen jetzt jemanden, der vielleicht die türkische oder arabische Sprache oder was weiß ich, auch Russisch oder, ne, also das ist ganz unterschiedlich, aber die machen dann wirklich Aufrufe und fragen, ob es da irgendwelche Betreuer gibt, die diese Sprachkenntnisse haben, weil da eben ein Bedarf besteht. Und das werden jetzt zunehmend mehr, ganz klar. Und das spiegelt sich nicht nur in den Betreuungen wieder, sondern auch in den Pflegeheimen, dass die sich nach und nach mehr darauf einstellen müssen, dass eben Leute mit Migrationshintergrund auch kommen, weil sie das Alter jetzt eben auch erreichen. Ja. Ich habe aber auch junge Betreute gehabt mit Migrationshintergrund, türkischstämmig, wo es dann eigentlich Hilfe aus der Familie geben würde, die sie gerne unterstützt hätten. Das war eine junge Frau, was aber nicht möglich war aufgrund der Sprachbarriere. Also da, aus diesem Grunde brauchten sie letztendlich einen rechtlichen Betreuer oder Betreuerin, um vor allem diese ganzen behördlichen Angelegenheiten mit Krankenkasse und Ämter und so weiter zu organisieren.
Okay. Was wäre da vielleicht eine bessere Lösung oder läuft das jetzt dann so? Also denkst du, dass eben...
Also ich glaube, dass also das betrifft dann vielleicht auch eben Personen, die die Sprache nicht ausreichend beherrschen und es vielleicht nicht genug Hilfestellung gibt, um diese Anträge dann mit irgendeinem Dolmetscher oder Ähnlichem zu bearbeiten. Und da kommt ja eigentlich jeden Tag was ins Haus geflattert. Und wenn es nur die Betriebskostenabrechnung von der Wohnung ist, wo sie dann einfach nicht entziffern können oder nicht überprüfen können, ist die eigentlich richtig oder ist die nicht? Nicht richtig. Ja, na, wenn ich es nicht lesen kann, stellt sich da schon die erste Hürde. Und dann ist es sicherlich in manchen Nationalitäten auch eher so üblich, so kenne ich das jetzt auch bei mir aus dem Iran oder von der persischen Seite und von meinem Vater gegenüber seinen Eltern, da gibt es ja gar nicht so wirklich Pflegeheime, sondern da ist es eigentlich üblich, dass ältere Menschen innerhalb der Familie alt werden und dort dann auch versorgt und gepflegt werden. Das ist aber für die Personen, die jetzt hier in Deutschland leben, mit deren Kinder und Angehörige, die hier aber ganz auch verwurzelt sind, ein anderes Leben führen, als sie es vielleicht in der ursprünglichen Heimat getan hätten, eben nicht mehr so gewährleistet. Das heißt also, dieser Pflegebedarf in einer Einrichtung entsteht. Und ich glaube, für Menschen, die alt sind, vielleicht teilweise auch dement sind und dann die Sprache nicht verstehen von der Person, die sie pflegt, muss das sehr unangenehm sein. Ja, und ich glaube, da müssten wir auch noch viel mehr machen in Richtung Pflege, ambulante Pflege, Pflegeheime, aber auch wo vielleicht dann auch Personal überwiegend mit eingestellt wird, die eben andere Sprachen noch beherrschen.
Ja, die Sprache ist ja absolut fundamental, gerade auch bei Menschen, die vielleicht dann so in Richtung von einer Demenz gehen, wo dann auch so Biografiearbeit zum Beispiel wichtig ist. Genau. Und dann wahrscheinlich auch so ein Wissen darüber, wie die Menschen vielleicht auch aufgewachsen sind, irgendwie so eine Gemeinsamkeit da ist. Richtig. Ja, und nicht so eine Riesenbarriere. Ja.
Richtig.
Naja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, du hast zu Anfang gesagt, dass du sehr gerne reist, ohne Ziel. Da würde mich einfach mal noch interessieren, wohin hat dich deine letzte Reise denn dann so geführt? Wie hast du dich vielleicht selbst überrascht?
Die letzte war sogar relativ konkret, weil ich meine Eltern dabei hatte und meinen Sohn. Und da konnte ich jetzt nicht so experimentell unterwegs sein. Wir waren jetzt gerade in Kroatien, in Istrien. Das war sehr schön, allerdings nur für eine Woche, also wirklich nur kurz. Wobei die Hinreise und Rückreise dann immer ein bisschen Erlebnis ist, weil ich dann immer sage, naja, wir halten spontan und machen Zwischenstops und Übernachtungen, wo wir gerade wollen. Das ist dann schön. So der sage ich mal, spannende Teil. Ja. In Kroatien war dann alles schon fix, wo wir sein werden. Aber ich bin letztes Jahr mit einem so improvisierten Wohnmobil, kann man sagen. Eigentlich war es so ein Handwerkerauto mit ein bisschen Komfort eingebaut nachträglich, also einem Bett und ein bisschen Wasser, fließend Wasser aus so einem Kanister, bin ich losgefahren, ganz reduziert, nur mit meinem Hund. Und da hatte ich tatsächlich gar kein Ziel. Also ich bin einfach los Richtung Süden und bin dann tatsächlich bis Livorno gekommen und hatte eine ganz tolle Zeit, habe jede Nacht woanders gestanden. Also sprich nicht auf Campingplätzen, sondern einfach den Menschen dort auch näher zu kommen, den Einheimischen vor Ort und habe damit nur die besten Erfahrungen, weil ich überall immer herzlich willkommen bin gefühlt und ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme und ganz tolle Erlebnisse dadurch habe. Ich glaube, mehr als wenn ich jetzt irgendwo 2 Wochen All-in-Urlaub machen würde.
Absolut.
Also es kommen natürlich dann auch mal blöde Sachen dazwischen, wie Autopanne und man steht eine Nacht dann irgendwie auf einem Werkstattgelände. Aber selbst das ist irgendwie spannend und dadurch vergisst man so einen Urlaub dann auch nicht.
Ja, toll. Also offenbar bist du dann doch entspannt auch im Urlaub, wenn dann sowas Unvorhergesehenes eintritt, dem wollen sich ja viele gar nicht mehr aussetzen. Ne?
Also, also für mich ist Urlaub nicht unbedingt einfach nur still liegen, damit mein Körper sich erholt, sondern eben auch was Neues sehen und neue Menschen kennenlernen. Und das liebe ich einfach.
Ja, klingt sehr, sehr spannend. Liebe Leila, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, Eva.
Das war das Gespräch mit Leila Hatami. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir selbst hat es viel Spaß gemacht. Leila ist eine mutige Frau, die sich nicht so leicht einschüchtern lässt. Es wäre schön, wenn sie junge Frauen motivieren könnte, ihrem Beispiel zu folgen und ebenfalls in die Politik zu gehen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Pita. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Pita überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Pita freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.